Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Na, wie war deine letzte Woche so oder deine letzten zwei Wochen, Wolfi?
Waren überraschend langweilig und ich musste aufpassen, nicht zum gefühlten Midlife-Crisis-Frührentner zu werden, denn ich habe mich mit Themen beschäftigt, die man sich eigentlich erst im gesetzten Alter beschäftigt.
Die da wären?
Fahrrad kaufen.
Sag mir jetzt nicht, dass du so ein scheiß Rennrad kaufst.
Nee, ich wollte kein Rennrad, aber wenn man einmal in diese Bubble vorgedrungen ist, dann ist man mittlerweile in einem Alter, wo man denkt, vielleicht sollte ich doch einen bequemen Sattel nehmen. Und die Boxer, die schrubbt ja auch immer ganz ordentlich, wenn man auf dem Fahrrad länger unterwegs ist. Und vielleicht kann man ja auch noch so, ich habe mir jetzt keine Radlerhosen gekauft.
Aber jetzt nochmal, hast du jetzt so ein Rennrad mit so einem Anzug oder was?
Nein, ich will schon ein Mountainbike
oder
sowas in der Richtung.
Okay.
Aber ich habe einfach nur gemerkt, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dass in meinem Umfeld hier, so meine Nachbarschaft, ist da nämlich voll drin. Da rennen sie dann alle am Wochenende mit diesen Leibchen rum, diesen hautengen und irgendwelchen lustigen Mützen und Brillen und was weiß ich alles. Und da möchte ich zwingend noch nicht reinrutschen.
Verstehe ich.
Da bin ich noch zu.
Also ich habe das auch beobachtet. So ab Mitte 30 ging das in meinem Freundeskreis auch los, dass plötzlich alle Rennrad fahren und auch dementsprechend sich kleiden. Und ich dachte mir immer so, das ist, glaube ich, was früher so die Harley-Davidson in der Midlife-Crisis für Männer war, ist es jetzt, glaube ich, das Rennrad. Ich habe die letzten zwei Wochen mich näher mit Rasen beschäftigt, was jetzt auch nicht unbedingt so super Rockstar-mäßig ist. Rasen.
Du musst erörtern.
Ich bin so ein bisschen... ins Rasengame eingestiegen, weil ich angefangen habe, im Garten, der jetzt für mich neu ist, den Rasen zu mähen, weil es halt einfach lustig ist und ich das mal machen wollte. Und dann habe ich das nochmal gemacht und nochmal gemacht und auf einmal habe ich so gemerkt, irgendwie zeckt mich das ganz schön. Und bin dann gestern so kurz in der Garage gesessen und habe so nach draußen geguckt und habe so angefangen, na hier könnte man vielleicht noch so ein bisschen und da war ich vielleicht nicht ganz gerade. Und jetzt merke ich richtig, dass ich so, oh wow, okay, das ging aber schnell, auf dem Dorf zu wohnen. Ja, auf jeden Fall Rasengame.
Wart mal ab, in zwei Wochen wirst du irgendwelchen Kalk rumwerfen, um da irgendwelchen Wachstum zu beschleunigen.
Huminstoffe habe ich gelernt.
Siehste, dann wirst du ganz tiefe Gespräche, so Gartenzaungespräche führen, bei welchem Wetter man den Rasen jetzt ein bisschen kürzer und ein bisschen länger schneidet. Und ich sag dir, das ist ganz tiefes Loch.
Ich habe schon gelernt, dass man alle zwei Tage Rasen mähen muss, damit der wächst.
Aber das macht kein Mensch.
Doch, wir machen das.
Alle zwei Tage?
Ja.
Ernsthaft? Ich überlege mir, so einen Mähroboter zu kaufen, weil die so faul sind.
Aber um das jetzt mal nicht hier ausarten zu lassen, wir sind immer noch Rock'n'Roll, wir sind immer noch fucking Rock'n'Roll, ja, bitte hier. Lass uns mal ganz kurz das Thema, bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, Festivals aufgreifen. Ich habe nämlich gestern oder vorgestern in meiner Story mal in der Community so ein bisschen gefragt, das war auf meinem Profil, wer denn eigentlich alle dieses Jahr auf Festivals geht, weil ich habe ja auch 3, 4 anstehen so und war total überrascht, wie viele Leute sich da gemeldet haben und was da alles mit dabei war. Wie sieht's denn da bei dir so aus?
Ach, ich nehme Rock im Park mit und viel mehr werde ich in diesem Jahr nicht schaffen. Aber ich beschäftige mich viel mit Festivals, weil wir auch von Star FM aus das Festivalradio wieder an den Start bringen, wo man dann so einen extra Musikchannel hat rund um Festivals. Und von dem her bin ich zumindest thematisch im Game drin.
Siehste mal. Wollte ich nur nochmal loswerden, nicht, dass wir jetzt den Stempel wegbekommen, dass wir alt und spießig geworden sind.
Naja, ein bisschen vielleicht. Aber nur ein ganz kleines Spiel. Und du gehst ja heute noch zum Ghost-Konzert, wollen wir auch nicht vergessen.
Das stimmt. Und ich habe auch vorher, also jetzt, wo wir gerade aufnehmen, ich stehe gerade in Berlin im Studio und nehme auf, habe die Kollegen gerade hier vertrieben und lad währenddessen meine Apple Watch und habe mir vorher das Apple Pay-Dingens da eingerichtet, weil ich ja heute Abend quasi sonst, ich zahle immer alles mit Handy. Darf man ja nicht, weil Handyverbot herrscht bei Ghost.
Wunderbar.
Bis zum gewissen Punkt, ja, wenn ich nicht mal mit meinem Handy bezahlen kann, dann fuckt's mich ein bisschen ab.
Ich weiß nicht, wie das genau ist, wenn das gar nicht funktioniert. Klar, Hashtag Bargeld, die Älteren werden sich erinnern. Aber man ist es natürlich gewohnt, so wenig wie möglich zu einem Konzert mitzunehmen.
Ja.
Will man ja auch nicht da immer alles rumschleppen und so weiter. Wenn das wirklich so ist, dass man da gar nicht zahlen kann mit dem Ding, dann ist das natürlich schon ein blöder Punkt. Aber alles in allem, wer schon mal auf einem Konzert war, bei dem Handyverbot herrschte, ich war einmal und es war wunderbar, es war einfach ein ganz anderes Erlebnis. Es war, ohne alt klingen zu wollen, wie früher.
Das ist so. Ich finde sowas ja auch total begrüßenswert. Ich hasse nichts mehr als ein Konzert durch das Display des vor mir stehenden Fans irgendwie zu gucken, weil ich mir denke, also gerade am Anfang, wenn du dich freust, die Band fängt an, alle stehen schon mit ihren Handys da, so lass doch einfach mal kurz Zeit vergehen, dann film von mir aus ein Lied mit oder so, aber dann steckt das Ding doch einfach wieder weg.
Man kann halt nicht hingucken, wenn das um einen rum ist. Man wird immer abgelenkt von der Bühne und das ist ganz normal automatisch. Deswegen, ja, ich habe auch schon Künstler erlebt, die hatten so dieses eine jetzt alle filmen und Bilder machen und mitmachen Ding und danach packt den Scheiß bitte weg. Das hat auch ganz gut funktioniert. Verbot ist natürlich noch ein bisschen radikaler, aber alles in allem eine Entwicklung, die immer mehr Künstler machen und die ich grundsätzlich auf jeden Fall unterstütze.
Ja, also wie gesagt, ich finde es auch gut, dass es eingegrenzt wird, aber so komplettes Ding wegzusperren, also siehst du mal, wie weit wir wieder als Gesellschaft gekommen sind, dass es immer so ein absolutes Verbot braucht, weil sich sonst keiner an irgendwas hält. Also mal gucken, die Apple Watch lädt gerade.
Du wirst berichten.
Ich werde berichten, aber ich werde dir keine Videos davon schicken können.
Heimlich, das ist der Kick für den Augenblick.
Ja, unbedingt, unbedingt. Wenn ich nur zwei Songs vom Konzert mitbekommen will, dann hole ich einfach ab dem dritten das Handy raus und dann hat sich der Abend erledigt.
Sehr gut, sehr guter Plan.
Alright, ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir wieder hier schön gesmalltalkt. Gehen wir mal rein in den heutigen Fall, denn das ist einer der rätselhaftesten Kriminalfälle Australiens. Weil wir ja letztens schon in Australien waren, dachten wir machen da mal weiter. Und der ist eigentlich nicht nur ein True-Crime-Fall, es ist schon ein regelrechtes Mysterium. Es geht um den sogenannten Somerton Man, ein unbekannter Toter, der 1948 am Strand von Adeline gefunden wurde und dessen Identität und dessen Geschichte bis heute Rätsel aufwirft.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Die Geschichte begann an einem frühen Morgen am Somerton Beach. Das ist ein Küstenstreifen am Golf von St. Vincent in Adelaide. Die Stadt gehört zu den südlichsten in Australien und liegt zwischen dem Meer und dem Mount Lofty-Gebirge. Der Strand ist schmal, aber langgezogen. Er ist gesäumt von Dünen und einer kleinen Promenade. Genau dort wurde am 1. Dezember 1948 gegen 6.30 Uhr morgens ein Mann bereits zum zweiten Mal von zwei Reitern gesichtet. Er saß an eine niedrige Mauer gelehnt, nicht weit weg von einem hölzernen Treppenaufgang, der den Strand mit der Promenade verbindet. Er sieht aus, als würde er dort seinen Rausch ausschlafen.
Jay Lyons entdeckte die Leiche gemeinsam mit diesen zwei Reitern, die sich dem vermeintlich schlafenden Mann näherten. Lyons hatte diesen Mann aber schon einmal gesehen, und zwar am Vorabend. Gegen 19 Uhr, zusammen mit seiner Frau, beobachtete er ihn, wie er da ruhig, aber wohl angetrunken dasaß und rauchte. Oder es zumindest versuchte.
Auch ein weiteres Paar hatte diesen jetzt leblosen Mann die Nacht zuvor beobachtet, hielt ihn aber ebenfalls für betrunken und schenkte ihm keine weitere Beachtung. Der Fundort lag direkt vor dem Seaforth Home, einem ehemaligen Genesungsheim, das seit 1946 als Kinderheim genutzt wurde.
Die verständigte Polizei fand an der Leiche verschiedene Gegenstände. Kaugummis, Zigaretten, Streichhölzer, zwei Kämme, ein Busticket nach Glenelg und ein unbenutztes Zugticket nach Henley Beach. Beide Stadtteile von Adelaide. Aber kein Ausweis, keine Brieftasche, keine Papiere, die irgendwie Auskunft über seine Identität geben hätten können. Es wurde eine Obduktion angeordnet. Sie sollte zumindest ein paar der Fragen beantworten.
Laut Obduktion war der Mann etwa Anfang, Mitte 40, circa 1,80 Meter groß und 88 Kilo schwer. Er hatte graue Augen und rotblondes Haar. Er war gepflegt und auch gut genährt. Es gab keine Spuren körperlicher Arbeit. Seine Kleidung war hochwertig, aber auffällig warm für den australischen Sommer. Wir erinnern uns auch in diesem Fall, Dezember in Australien bedeutet Sommer. Doch kein normaler Anlass hätte so feine Kleidung für den täglichen Gebrauch gerechtfertigt. Bemerkenswert war besonders das Futter seines Zweireihers, also seines Sackos. Ein orangebrauner Baumwollsatin, ein Stoff, der gerade erst neu entwickelt worden war und noch nicht weit verbreitet war. Die Kleidung wirkte insgesamt sehr hochwertig. Alles deutete darauf hin, dass der Mann durchaus wohlhabend gewesen sein musste. Und noch kurioser war, sämtliche Etiketten in der Kleidung waren entfernt worden. So war auch diese Spur eine Sackgasse.
Alles an diesem Toten wirkte gepflegt. Die Schuhe waren sauber, die Fingernägel ordentlich geschnitten. Sogar seine Wadenmuskulatur war auffällig, wie bei jemandem, der regelmäßig tanzt oder reitete. Seine Zehen untermauerten diese Theorie. Sie waren nämlich vorne keilförmig zusammengedrückt. Ein Zeichen dafür, dass der Tote oft schmale, spitz zulaufende Schuhe getragen hatte. Solche Schuhe findet man typischerweise bei Tanzschuhen, Reitstiefeln oder Uniformstiefeln. Aber die wichtigste Frage blieb, woran war dieser Gentleman denn nun gestorben?
Es gab auf den ersten Blick keine Hinweise auf Gewalt, keine äußeren Verletzungen. Doch die inneren Organe sahen anders aus. Der Magen blutete und die Milz war deutlich vergrößert. Die letzte Mahlzeit, eine typische australische Fleischpastete. Die war fast unverdaut, wurde etwa 3 bis 4 Stunden vor dem Tod verzehrt. Dr. John Dwyer, der Pathologe, war ein erfahrener Obduzent und Pharmakologe. Er fand kein eindeutig nachweisbares Gift. Trotzdem schloss er den Bericht mit dem Verdacht, dass er davon überzeugt war, dass der Mann mit einem Barbiturat oder einem ähnlichen Mittel vergiftet worden war.
Ja, und jetzt hier kurz zur Erklärung. Barbiturate sind Arzneimittel aus der Gruppe der Barbitursäure-Derivate. Sie wirken auf das zentrale Nervensystem und wurden früher oft eingesetzt, zum Beispiel als Schlafmittel, sogenannte Hypnotika, Beruhigungsmittel, also Sedativa, oder Antiepileptika oder Narkosemittel. Die Fleischpastete konnte als Giftquelle zwar ausgeschlossen werden, aber wie das Gift sonst in den Körper des Opfers gelangt sein könnte, blieb ein Rätsel. Die Ermittler standen vor einem echten Mysterium.
Der Somerton Man wurde einbalsamiert, um ihn länger für Untersuchungen zur Verfügung zu haben, und fotografiert. Es wurde sogar eine Totenmaske aus Gips angefertigt, quasi eine Nachbildung seines Gesichtes. Später sollte genau dieser Gipsabdruck noch eine entscheidende Rolle spielen. Auch seine Fingerabdrücke und seine Zahnabdrücke wurden gesichert und mit den Daten vermisster Personen abgeglichen. Und es gab daraufhin tatsächlich einen kurzen Moment, in dem man dachte, der Fall sei gelöst.
Am 2. Dezember wurde die Leiche zunächst als ein gewisser E.C. Johnson aus Paynham identifiziert. Das ist ein Stadtteil rund 20 Kilometer von Adeline entfernt. Doch schon einen Tag später, also am 3. Dezember, tauchte besagter E.C. Johnson höchstpersönlich und quicklebendig bei der Polizei auf und identifizierte sich selbst. Also alles zurück auf Anfang.
Als die Polizei mit der Identität nicht weiterkam, mussten sie auf neue Hinweise hoffen. Dies geschah im Januar 1949. Am Hauptbahnhof von Adelaide entdeckte man einen Koffer. Der war im November 48 abgegeben worden, ohne Namen, ohne Hinweise auf den Besitzer. Ein Koffer, der vielleicht dem ominösen Somerton Man gehört hatte.
Und dieser Inhalt, der war genauso seltsam wie der unbekannte Tote am Strand. Im Koffer lagen Kleidung, Rasierzeug, verschiedene Werkzeuge, ein spezielles Nähgarn aus England und ein Pinsel. Die Art, wie sie Offiziere auf Handelsschiffen benutzten. Die meisten Kleidungsstücke waren ebenfalls wieder von allen Etiketten befreit worden. Aber an ein paar ganz einzelnen davon fand man dann doch einen Namen. T. Kane. Aber niemand mit diesem Namen wurde vermisst. Es gab keinen Hinweis, wer dieser Kane sein könnte.
Ein besonders interessanter Punkt tauchte erst bei einer späteren zweiten Untersuchung der Leiche auf. Und zwar von Thomas Erskine Cleland, dem leitenden Gerichtsmediziner. Ihm fiel etwas auf, das bisher niemandem aufgefallen war. Die Schuhe des Toten waren frisch geputzt und glänzend. Wenn der Mann am Nachmittag und am Abend am Strand unterwegs gewesen wäre, hätte das Leder verstaubt oder sandig sein müssen. Für Cleveland war also klar, der Mann konnte nicht aus eigener Kraft bis zum Fundort gekommen sein, jemand musste ihn dort abgelegt haben.
Und das passte auch zu einer anderen Vermutung, denn am Fundort gab es keine Spuren von Erbrechen oder Krampfanfällen, typische Reaktionen auf eine Vergiftung. Auch das sprach dafür, dass der Mann woanders verstorben war und dann nur zum Fundort gebracht wurde.
Zusätzlich fanden die Gerichtsmediziner Blut im Hinterkopf des Toten Und zwar an einer Stelle, an der sich das Blut nur sammeln kann, wenn die Leiche über längere Zeit auf dem Rücken gelegen hat. Am Strand aber saß der Mann ja aufrecht an der Mauer. Ein weiteres kleines, aber seltsames Detail war eine halb gerauchte Zigarette auf dem Kragen. Sie hätte ihm aus dem Mund gefallen sein können. Oder war sie einfach dort hingelegt worden?
Am 14. Juni 1949 schließlich wurde der Somerton Man dann auf dem West Terrace Cemetery in Adelaide beerdigt. Anwesend waren ein Captain der Heilsarmee namens Irma Webb, einige Polizisten und ein paar Reporter. Sein Grab war schlicht gehalten. Der Grabstein trug nur die Inschrift "Here lies the unknown man who was found at Somerton Beach 1st December 1948".
Aber auch nach der Beerdigung blieb der Fall rätselhaft. Denn plötzlich tauchten immer wieder frische Blumen auf dem Grab auf.
Ja, die Polizei observierte das Ganze und konnte dabei eine Frau beobachten, die am Grab eben immer wieder Blumen niederlegte. Sie wurde dazu befragt, aber die Ermittlungen führten zu nichts. Und dann, Monate später, tauchte endlich ein neuer Hinweis auf. Und zwar in der Hose des Toten. Denn seine Kleidung wurde als Beweismaterial für den Fall natürlich aufbewahrt.
Und in dieser Hose entdeckte man eine winzige, gut versteckte Tasche und darin einen kleinen Papierstreifen. Auf diesem Papierstreifen stand nur ein Satz. Taman Shud. Das ist persisch und heißt, es ist beendet. Die Worte stammten aus einem berühmten Gedichtband, dem Rubaiyat von Omar Khayyam.
Der Begriff Rubaiyat bezeichnet eine Sammlung von kurzen, vierzeiligen Gedichten, sogenannte Rubai. Der persische Dichter Omar Khayyam verfasste diese im 11. Jahrhundert. Besonders im englischsprachigen Raum wurde das Werk durch die freie Übersetzung von Edward Fitzgerald aus dem Jahr 1859 bekannt geworden. Diese Version wurde millionenfach gedruckt und war in den 1940er Jahren weit verbreitet.
Und genau aus einem solchen Buch stammte also dieser Papierfetzen mit der letzten Zeile Tamam Shud. Für die Polizei war sofort klar, wenn der Zettel herausgerissen wurde, dann musste es auch irgendwo das dazugehörige Buch geben. Und tatsächlich, nach einem öffentlichen Aufruf wurde es gefunden.
Das Buch wurde von einem Mann in dessen Auto entdeckt, das in der Nähe des Leichenfundorts geparkt hatte. Der Zettel war exakt aus dieser Ausgabe herausgerissen worden. Ein klarer Zusammenhang. Irgendjemand muss das Buch also gezielt dort platziert haben. Aber das war noch nicht alles. Denn im Buch fand man außerdem einen seltsamen, kaum lesbaren Code im Einband. Jemand hatte dort eine Reihe kryptischer Buchstaben aufgeschrieben, sowie eine Telefonnummer. Und bevor wir jetzt zur Telefonnummer kommen, schauen wir uns diesen Code mal an. Wolfi, ich habe dir das mal mit reingepackt.
Ja, handschriftliche Buchstaben abfolgen, die auf den ersten Blick nicht so viel Sinn machen.
Und wenn du es vorlesen würdest, würde es wahrscheinlich heißen Emrgo Abde Mliao. So in der Art.
Sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand einen Code verwendet oder so, dass man irgendein Muster drüben legen müsste, damit es ein sinnvolles Wort ergibt. Aber spricht eine rein zufällige Buchstabenreihe, wenn man nicht weiß, was man damit anfangen soll, ne?
Also man erkennt auf jeden Fall nichts und Spoiler Alert, bis heute weiß kein Mensch, zumindest nicht öffentlich, was das heißt. Ich werde diese Nachricht auch nochmal bei uns auf Instagram posten. Wenn du googelst, findest du auch ganz viel zu diesem Code. Einfach nur, um dir das mal anzugucken. Aber vielleicht brachte die Telefonnummer ja was.
Immerhin führte die Nummer die Ermittler zu einer Frau namens Jessica Jo Thompson. Eine Krankenschwester, die ganz in der Nähe des Fundortes wohnte. Ihre Nummer war eine private, also nicht öffentlich im Telefonbuch eingetragen. Jessica behauptete, sie würde den Toten nicht kennen. Aber sie sagte auch, dass Ende 1948 ein fremder Mann nach ihr gefragt hätte, sogar die Nachbarn hätten ihn bemerkt.
Und dann kam der Moment, der für die Ermittler, gelinde gesagt, auffällig wirkte. Als Jessica nämlich später den Gipsabdruck des Toten, also diese Totenmaske sah, soll sie laut Berichten richtig blass geworden sein und beinahe in Ohnmacht gefallen sein. Sie blieb aber dabei, den Mann nicht zu kennen. Was sie allerdings zugab, war, dass sie das Buch, den Rubaiyat, 1945 gekauft und einem Mann namens Alf Boxall geschenkt hatte. Die Polizei schöpfte also die Hoffnung, vielleicht war dieser Alf Boxall Ja, der mysteriöse Tote.
Doch diese Spur verlief schnell im Sand. Boxall wurde nämlich gefunden in Sydney, lebendig und wohlauf. Er hatte das Buch tatsächlich auch noch und es war unversehrt. Die Tamanshut-Seite fehlte bei ihm nicht. Damit war klar, er war nicht der Somerton Man.
Wer war dieser Tote also wirklich? Und warum war seine Identität so gut verborgen? Was hatte es mit dem Zettel, mit dem Code und der Frau auf sich? Und wieso schien ihn niemand zu vermissen?
Diese Fragen blieben mehrere Jahrzehnte offen, bis sich 2009 der australische Professor Derek Abbott dem Fall annahm. Er durchforstete alte Akten, untersuchte Fotos, sammelte Hinweise und entdeckte einige spannende Details, die vorher niemandem aufgefallen waren.
Zum Beispiel die Zigaretten. Der Somerton Man hatte teure Kensitas-Zigaretten. Allerdings steckten die in einer Packung aus einer Billigmarke, also einer Army Club-Marke. Abbott fragte sich, warum sollte jemand, der so viel Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild legte, seine teuren Zigaretten in eine billige Packung stecken?
Er vermutete, vielleicht hatte jemand anderes ihm die Zigaretten gegeben, möglicherweise sogar vergiftet. Das würde auch erklären, warum die Obduzenten nie herausfinden konnten, wie genau das Gift in seinen Körper gelangt war.
Im Mai 2009 holte Abbott sich dann den Rat von Zahnärzten ein. Sie stellten dabei fest, dass der Somerton Man unter Hypodontie litt. Ihm fehlten die beiden seitlichen Schneidezähne im Oberkiefer. Das ist eine seltene genetische Anomalie, die nur bei etwa 2% der Menschheit vorkommt und für Laien eigentlich kaum erkennbar ist.
Ein Jahr später, das war dann im Juni 2010, bekam Abbott dann ein Foto von Jessicas ältestem Sohn Robin. Wir erinnern uns, Jessica war die Frau, zu der die Telefonnummer gehörte, die aber behauptete, den Toten nicht zu kennen. Und jetzt kommt's. Auch Robin, Jessicas Sohn, hatte genau so eine Zahnlücke. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall war, lag laut Schätzungen bei 1 zu 10 Millionen.
Ja, und da war noch mehr. Robin war kein gewöhnlicher Typ. Er war professioneller Balletttänzer. Seine Statur, besonders die ausgeprägten Wadenmuskeln, ähnelten der des Somerton Man. Auffällig. Genau das war auch in der Obduktion damals ja als auffällig sportlich beschrieben worden. Befragen konnte man Robin aber leider nicht mehr, da dieser bereits 2009, also ein Jahr vorher, verstorben war.
Für Abbott war das ein möglicher Durchbruch. Könnte Robin Thompsons Vater vielleicht der Somerton Man gewesen sein?
Abbott stellte einen Antrag, die Überreste des Somerton Man zu exhumieren und genetisch zu untersuchen. Doch 2011 wurde sein Antrag vom Generalstaatsanwalt von Südaustralien abgelehnt, mit der Begründung, es gebe keine ausreichenden und wichtigen wissenschaftlichen oder familiären Gründe dafür.
Aber Abbott ließ sich nicht stoppen. Durch seine gute Beziehung zur Polizei durfte er später die Gipsmaske des Toten untersuchen. Und an der Maske waren noch Haare. Und aus denen ließ sich tatsächlich noch DNA extrahieren.
Im Februar 2018 kamen dann die ersten Ergebnisse dieser Tests. Sie reichten aus, um schließlich 2019 die Genehmigung zur Exhumierung zu bekommen, welche dann im Jahr 2021, also noch gar nicht so lange her, die sterblichen Überreste des Somerton Man nochmal erneut untersuchen zu können. Ein Wahnsinn, oder? Über 70 Jahre später.
Und tatsächlich, die DNA führte zu einem echten Namen. Der mysteriöse Tote war Charles Webb, ein Elektroingenieur aus Melbourne. Er war 1947 spurlos verschwunden, offiziell jedoch nie als vermisst gemeldet worden.
Aber wer war denn nun dieser Charles Webb? Er wurde am 16. November 1905 in Footscray, einem Vorort von Melbourne, geboren. Seine Eltern hießen Richard August Webb und Eliza Amelia Morris Grace. Charles war das jüngste von 7 Kindern, also eine sehr große Familie.
Er arbeitete als Elektroingenieur und Instrumentenmacher, wobei bis heute nicht klar ist, ob er damit Messinstrumente oder Musikinstrumente meinte.
Seine Schwester Frieda war mit einem Mann namens Thomas Kane verheiratet. Und genau dieser Name tauchte ja auch auf den Kleidungsstücken im Koffer auf, also T. Kane. Das war also ein ganz klarer Zusammenhang.
Charles lebte damals in den 40ern in der Bromley Street in Melbourne. Er arbeitete unter anderem für Kellows, das war ein großer Gebrauchtwagenhändler, damals eine sehr bekannte Firma in Südaustralien.
Er soll sich außerdem sehr für Pferderennen interessiert haben. Ob er auch selbst gewettet hat, ist unklar. Verheiratet war er aber mit einer Frau namens Dorothy Duff Webb, geboren als Dorothy Jane Robertson. Kinder hatten die beiden aber keine.
Charles verschwand im April 1947, also nur wenige Monate vor der Geburt von Robin Thompson. 1951 wollte sich Dorothy scheiden lassen, ohne dass Charles dabei war. Aber ohne konkrete Adresse war das nicht möglich. Sie zog später nach Butte, das liegt rund 130 Kilometer nordöstlich vom Fundort des Somerton Man.
Also, jetzt hatten die Ermittler endlich einen Namen. Charles Webb und eine Vorgeschichte. Aber trotzdem blieben so viele Fragen offen. Vor allem, warum ist er gestorben und war denn nun der Sohn von Jessica vielleicht doch von ihm?
Die Theorie, dass er vergiftet wurde, ist dabei ja sehr naheliegend. Und man fragt sich sicherlich schnell, ob Jessica Thompson vielleicht irgendetwas damit zu tun hatte. Alleine schon ihre Reaktion auf die Gipsmaske, dass sie bleich wurde, dass sie fast schon geschockt war, war alles nur nicht normal. Und dann noch diese Nummer, die nicht öffentlich war, eine Geheimnummer, und die stand dann zufällig in dem Buch, das war nicht rund, irgendwas stimmte da nicht.
Die Spekulation fiel quasi so aus, dass es vielleicht ja eine tödliche Affäre war. Jessica war ja 1948 noch verheiratet. Wenn sie eine Affäre mit Charles hatte und er wollte, dass daraus mehr wird, vielleicht wollte sie so die Notbremse ziehen.
Theoretisch könnte das sein, ja.
Ja, und dann ist da ja noch eine ganz andere Theorie, nämlich, dass die ganze Geschichte mit dem Kalten Krieg zu tun hatte. Dafür müssen wir ein bisschen ausholen, denn Jessica Thompson, die hatte noch eine Tochter namens Kate. Und die hat in einem Interview 2013 über ihre Mutter Folgendes gesagt.
She said to me, she knew who he was, but she wasn't going to let that out of the bag, so to speak.
You pretty much do accept that she was a spy.
I think so, yes. She had a dark side. And a very strong dark side.
Jessicas Tochter behauptet also, ihre Mutter sei eine Spionin gewesen. Und das öffnet natürlich ganz neue Motive, Möglichkeiten, Spekulationen.
Ja, und vor allem ist es für die Tochter auch die plausibelste Erklärung um diese ganze Geschichte. Kate sagt eben, ihre Mutter habe fließend Russisch gesprochen, hatte Kontakte in den Kommunismus und sie hätte sogar russischen Mitbürgern Englisch beigebracht. Also wenn das stimmt, dann könnte da ja wirklich viel, viel mehr dran sein an dieser ganzen Geschichte.
Und es passt natürlich theoretisch auch gut in die Zeit. Ich meine, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, das war die Hochzeit der Spione. Von russischer Seite und natürlich auch von amerikanischer Seite aus. Australien war dazu ein wichtiger strategischer Ort, unter anderem wegen den örtlichen Nuklearwaffentests.
Ja, und dazu kommt noch der Punkt mit Robin Thompson und Charles Webb. Die Theorie war ja, dass Robin sein Sohn gewesen sein könnte. Wegen der Zahnanomalie und den körperlichen Ähnlichkeiten wäre da ja auch irgendwie eine Grundlage gewesen. Es gab DNA-Tests über Robins Tochter, also der vermeintlichen Enkelin. Da gab es aber keine Übereinstimmung. Ob man das nun anerkennt oder nicht, scheint aber in diesem Fall gar nicht so einfach zu sein. Denn ich glaube, viele denken, dass beide Spione waren. Und dieser Charakter der Geschichte, den finden so viele Menschen so spannend, dass diese Antwort einer DNA-Probe über eine Enkelin irgendwie gar nicht so relevant wirkt.
Aber es meldeten sich immerhin echte Verwandte von Charles Webb und die halfen Derek Abbott dabei, mehr über ihn herauszufinden. Sie fanden alte Familienfotos, auf denen Charles zu sehen war. Da war sogar ein altes Mannschaftsfoto seines Jugendfußballvereins mit dabei. Das würde auch die ausgeprägten Waden, die Wadenmuskulatur erklären, die in der Obduktion ebenso auffällig war.
Ja, und auch eine Speichelprobe von Christy Webb, einer Großnichte von Charles, wurde mit seiner DNA abgeglichen. Und hier fiel das Ergebnis mit hoher Übereinstimmung aus.
Immerhin konnte man den Somerton Man jetzt also endlich einer Familie zuordnen. Er war kein Unbekannter mehr.
Ein schwacher Trost, aber trotzdem irgendwie wichtig. Denn interessant war auch, was Dorothy Webb, seine damalige Frau, über ihn ausgesagt hatte. Sie beschrieb Charles nämlich als depressiv und auch gewalttätig. Angeblich habe er sogar versucht, sich mit Narkosemitteln das Leben zu nehmen.
Das lässt natürlich wiederum vermuten, dass er sich vielleicht in Adelaide das Leben genommen hat. Tragisches Ende, aber eben auch eine mögliche Erklärung, ja.
Aber so viele Fragen sind bis heute offen. Wenn Charles wirklich Selbstmord begangen hat, wie genau? Warum fand man kein Gift? Und was war wirklich seine Beziehung zu Jessica Thompson? Und was hat er eigentlich nach dem Krieg gemacht? Als Elektroingenieur hätte er eigentlich überall Arbeit finden können. Wie hat er sich über Wasser gehalten? Und woher hatte er denn diese ganze hochwertige Kleidung? Und was zum Teufel hatte denn nun dieser Code zu bedeuten?
Und denk an diese selbstgefertigten Werkzeuge in seinem Koffer. Auch da mega viele Fragen, wozu man die gebraucht hat, wozu er die gebraucht hat.
Ja, solche Werkzeuge nimmt man ja auch nicht zufällig mit auf Reisen, oder?
Normalerweise nicht.
Nee, und dann ist ja auch noch dieser Tagesablauf, der irgendwie nicht übereinstimmt, gerade am Todestag. Der ist immer noch nicht komplett geklärt. Also besonders diese Geschichte, war denn nun die ganze Nacht an diesem Strand, hätten die Schuhe dann wirklich so frisch poliert bleiben können, obwohl er ja angeblich betrunken am Strand lag? Ja, die Frage, die sich mir auch noch stellt, ist, ob Charles denn dieser Fremde war, der am 30. November noch bei Jessica vorbeikam und nach ihr fragte.
Vielleicht hatten die beiden wirklich ein Verhältnis, aber Charles wollte die Beziehung öffentlich machen, Jessica wollte das vielleicht nicht. Und dann gab es vielleicht so eine Angst heraus, ihr Mann könnte was erfahren, ihre Umgebung könnte was davon erfahren, ihr Umfeld und so weiter. Das hätte Charles so aus dem Leben geworfen, dass er sich vielleicht das Leben nahm.
Das könnte schon sein. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass in den 40er Jahren war es ja gesellschaftlich auch sehr verpönt, sich scheiden zu lassen. Also vor allem als Frau. Vielleicht war dieser Druck, also von Ehebruch, von möglicher Scheidung, vielleicht war dieser Druck auch so riesig, dass sie eingeschritten ist und dieses Problem selbst beseitigt hat. Also das unterschätzt man heute ja vielleicht ganz schnell, was da damals für ein Druck herrschte.
Es hilft auf jeden Fall, die ganze Geschichte im zeitlichen Kontext zu sehen. Und da passt eine Sache auch nur so halb rein. Warum hat niemand nach Charles gesucht? Seine Frau sagte, okay, er habe keine Freunde mehr gehabt, keine sozialen Kontakte, aber es gab ja Familie. Er hatte 6 Geschwister und es ist zumindest nur schwer zu glauben, dass ihn da wirklich niemand vermisst hat über so eine lange Zeit.
Ja, vor allem sein Bild war ja auch mit diesem Abdruck und mit allem, was dazu gehört, in allen Zeitungen. Selbst wenn seine Frau froh war, dass er weg war, seine Familie müsste ihn doch wenigstens irgendwie erkannt haben.
Gerade auf diesen alten Familienfotos sah ja auch alles aus wie eine ganz normale, fröhliche Familie. Und wenn da einer plötzlich verschwindet, ja, es fällt auf. Also, weiß ich nicht, da macht's nicht Klick bei mir.
Vielleicht sind es da aber auch wieder die Zeiten. Vielleicht gab's irgendwas. Vielleicht gab's irgendeinen Vorfall, der unangenehm war und deswegen hat die Familie den Kontakt abgebrochen. Dann war Krieg war auch noch, ne? Vielleicht wurden auch viele eingezogen. Vielleicht kamen viele nicht mehr zurück. Also da steckt man einfach nicht drin. Und wer weiß, wie sich das damals alles ergeben hat. Komisch wirkt es trotzdem. Es wirkt fast so, als wäre er einfach so untergetaucht, um vielleicht ja wirklich Spionagedinge zu tun.
Ja, lass doch nochmal aber auch über Jessica reden. Bleibt auch undurchsichtig, wie genau sie in diese Geschichte reinpasst, ihre Rolle hier. Denn laut ihrer Tochter war sie ja eine liebevolle Mutter, aber offenbar auch eine liebevolle Mutter mit sehr dunklen Geheimnissen. Und dass ausgerechnet sie das Buch verschenkt hatte, aus dem dieser Zettel stammt, es könnte ein seltsamer Zufall sein, aber so richtig dran glauben kann man irgendwie auch nicht.
Ja, und dass es halt auch irgendwie in so eine Tasche eingenäht war.
Naja.
Also vielleicht, ich meine, ein Buch ist ein Buch und vielleicht war es einfach mal irgendwie ein romantisches Geschenk, sowas wie hier ein Gedichtband, der uns verbindet oder so. Dann frage ich mich aber immer noch, was dieser erste Typ 45 damit zu tun hatte, der ja ganz eindeutig ja nicht involviert war. Und dann eben auch noch dieser Code in diesem Buch. Und diese Nummer, die er einfach zu ihr gehört hat. Und irgendwie klingt das alles so ein bisschen nach James Bond. Also nicht mal so nach, ich romantisierte da jetzt mal irgendwas oder es war noch ein netter kleiner Zettel. Aber diese Kleidung, der Code, die Telefonnummer, die nicht im Telefonbuch steht, was früher ja irgendwie gang und gäbe war. Das wirkt alles einfach super mysteriös und ich verstehe schon, warum das so eine große Geschichte geworden ist.
Ja, ist einfach zu viel von allem, glaube ich, schlussendlich. So einen dieser ganzen Punkte würde man auch akzeptieren, wenn es um so eine Geschichte geht und die kann man irgendwie mit Zufall oder was weiß ich abhaken. Aber so viel, wie da zusammenkommt, ist schon wirklich, wirklich spannend. Gibt ja auch noch diesen Punkt wegen Jessica noch, dass sie Charles angeblich nicht erkannt hat, obwohl sie laut ihrer Tochter genau wusste, wer er war. Das ist auch unrund.
Wie gesagt, klingt einfach alles von vorne bis hinten wie ein Agentenfilm. Vielleicht waren es Spionagemethoden, vielleicht hat er früher das ja gemacht, was er eigentlich ausgeübt hat. Vielleicht wurde er dann ja quasi zum Spion. Vielleicht war sie auch auf einer Seite tätig, die beiden haben sich verliebt. Also so ist meine Theorie dazu. Ich finde es auch immer ganz schwierig, jetzt noch zu sagen, mit der DNA von irgendwelchen Masken wurde dann nochmal die DNA der Enkelin überprüft. Und das eben, also nicht nur die Zähne waren ja sehr identisch und hätten ja vererbt werden können. Da gab es auch noch so einen Ansatzpunkt mit Ohren. Also das Internet ist voll mit Sherlocks dieser Welt oder Internet-Sherlocks dieser Welt, die ja alles auseinandergenommen haben. Und ich finde aber, dieser Fall gibt einfach so viel her. Und irgendwie ist es doch spannender zu sagen, die waren bestimmt Geheimagenten. Deswegen wahrscheinlich hätte man mit irgendeinem Anzug auch noch Pfeile schießen können. Das hätte noch gefehlt in der Geschichte. Vielleicht war es aber einfach nur ein ganz trauriger Selbstmord von jemandem, der am Leben gescheitert ist oder das Gefühl hatte, das nicht mehr zu schaffen. Und vielleicht waren es wirklich alles nur sehr, sehr komische und bizarre Zufälle.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, man will schon fast, wenn man die Geschichte hört, dass da Agenten, Spione und was weiß ich, irgendwas wirklich damit zu tun haben, weil das so gut reinpassen würde, weil das ja dann schon fast das Skript für irgendeinen Agentenfilm wäre oder so, den man sich noch zurecht zurren könnte. Ich habe mich ja lange daran aufgehängt, warum er so schick da saß an dieser Wand. Das würde ja fast schon vielleicht wieder so ein bisschen für diesen Selbstmord sprechen. Das hat man in vielen Fällen schon gehabt, dass man sich in Uniform gebracht hat, dass man seinen besten Sonntagsanzug rausgeholt hat, dass man ja anständig gehen wollte. Das mit den Schuhen ist vielleicht ein bisschen too much, warum die dann auch so sauber waren. Aber wer weiß, wenn das vielleicht ihm wichtig war in der Situation, dann war das vielleicht eine Option. Dazu die letzte Zigarette, die man dann noch geraucht hat. Ich weiß es nicht.
Aber glaubst du denn, dass er sich über die Zigaretten selbst vergiftet hat? Also ist das eine plausible Erklärung für dich?
Also es wäre nur eine plausible Erklärung für irgendjemanden, der damit schon mal was in seinem Leben zu tun hatte. Weil mir würden ad hoc 10, 20 Methoden einfallen, wie es funktionieren würde. Und eine vergiftete Zigarette gehört definitiv nicht dazu. Also das ist ja irgendwie aufwendig, du musst die präparieren. Es gibt einfachere Wege. Da muss ja irgendeine Verbindung sein, entweder zu dem Gift oder zu jemandem, von dem er erfahren hat, dass es so vielleicht möglichst schmerzfrei oder schnell oder wie auch immer funktioniert. Also aus dem Nichts kommt man, glaube ich, nicht drauf, diesen Weg zu benutzen, wenn man das wirklich durchziehen möchte.
Auf jeden Fall gibt dieser Fall unfassbar viele Spekulationen her und es gibt auch ganze Internetforen, die sich nur damit beschäftigen. Es gibt auch einige Schwurbler-Theorien, die behaupten, es wäre ein Zeitreisender gewesen. Ich glaube, dazu gibt's alles. Es bietet halt einfach unglaublich viel Spielraum für Spekulationen.
Es hat aber jetzt natürlich auch was Gutes, dass wir hier in der Creepy Hour diesen Fall besprechen, denn der ist ja in wenigen Tagen gelöst.
Der ist in wenigen Tagen gelöst?
Klar. Ich meine, du kennst die Creepy Family, ja? Und wenn jetzt dieser Code gepostet wird, ja, so rund um diese neue Folge, hey, das dauert Stunden maximal. Irgendjemand findet diesen Code raus, dann steht da irgendwas, was alle so aha aufblitzen lässt und dann ist der Fall gelöst. Wart's ab.
Okay, alles klar.
Volles Vertrauen. So oder so, Fakt ist auf jeden Fall, dass es ein wirklich sehr spannender, sehr mysteriöser Fall ist, der wirklich sehr verdient seinen Platz hier in der Creepy gefunden hat.
Finde ich auch. Und es ist auch ein sehr schönes Schlussfazit. Also für den Fall, so wie Wolfi das gerade ja quasi prognostiziert hat, für den Fall, dass du den Code jetzt gleich knacken wirst, wir werden den auch, wie gesagt, nochmal posten. Lass uns gerne wissen, ne, wenn du es geschafft hast. Ansonsten würde ich sagen, war's das für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on. Bye bye.
Bis dann.